Am 1. Dezember ist Welt-AIDS-Tag. Während in Deutschland, wie in allen westlichen Demokratien, der Anstieg der Neuinfektionen unter jungen Schwulen Besorgnis erregt, droht immer mehr ärmeren Ländern auch außerhalb Afrikas eine gesellschaftliche Katastrophe. In Haiti ist bereits jeder 20. Mensch zwischen 15 und 50 Jahren HIV-positiv, auf dem lateinamerikanischen Kontinent jeder 50. Die deutsche Öffentlichkeit sieht zumindest im Falle Afrikas bestürzt auf die Folgen. Doch die Ursachen werden kaum wahrgenommen.
In diesem Onda-Info-Especial beschäftigen wir uns genau damit. Wir schauen nach Guatemala, ein Land mit extrem konservativen oder bigotten Moralvorstellungen. Ein Land, in dem die Schere zwischen Arm und Reich so weit auseinanderklafft, wie sonst nirgendwo in Lateinamerika. Ein Land, in dem Indigenas, Garifunas, Arme und Frauen immer noch wie Menschen zweiter Klasse behandelt werden und in dem der Macho immer noch das gesellschaftliche Leitbild ist. Was das mit AIDS zu tun hat, das erfahrt ihr in der nächsten halben Stunde.
Wer Guatemala hört, denkt an die Maya-Stadt Tikal, an das koloniale Schmuckkästchen Antigua, an das farbenfrohe Hochland. Auch Guatemala-Stadt muss einmal eine hübsche, angenehme Stadt gewesen sein. Im Zentrum der Zone 1 reihen sich auf 18 Straßen und 12 Avenidas bunte koloniale Häuser, dutzende Kirchen und prunkvolle öffentliche Gebäude. Mit ihren verzierten Arkaden und lichtdurchfluteten Passagen galt die 6. Avenida als die schickste Einkaufsmeile Zentralamerikas. Doch Militärdiktaturen, ein 35-jähriger Bürgerkrieg und ein verheerendes Erdbeben zerstörten viel von einziger Schönheit. Heute bröckelt der Putz von den Häusern. Hässlich rostendes Wellblech ersetzt die alten roten Dachpfannen und rußende Busse lärmen auf kaputtem Pflaster. Die einst bewaldeten Schluchten, die die Zone 1 einrahmen, quetschen sich heute die Armenviertel. Und auf den einstmals ruhigen Plätzen betteln Alte und Kinder um Almosen. Einstiger Wohlstand und jahrzehntelanger Niedergang eines Kontinents. Kaum ein Ort in Guatemala kann dies besser bezeugen als die Zone 1 in der Hauptstadt. Hier in Guatemala-Stadt beginnen wir unsere Spurensuche nach einem Virus, das auch zwischen Rio Grande und Feuerland auf dem Vormarsch ist. Einige Statistiken sind besorgniserregend. In den lateinamerikanischen Hauptstädten sollen bis zu 20% der Homosexuellen HIV-positiv sein. Nachdem Guatemalas Regierung das Problem jahrelang ignoriert hat, versuchen inzwischen kleine, private Präventionsprojekte, die Verbreitung von HIV zumindest in diesen Gruppen einzudämmen.
¿Cómo te llamas?
Jonathan.
Unterwegs mit Rodalinda, einem Minibus mit 5 Freiwilligen, der regelmäßig die zahlreichen Städten besucht, in denen das sexuelle Leben der Hauptstadt pulsiert. Zunächst zur Calle de Amor, zur Straße der Liebe, ein Steinwurf vom Präsidentenpalast entfernt. Hier warten, im spärlichen Licht guatemaltekischer Straßenbeleuchtung, junge Männer aus allen Ländern Zentralamerikas auf zahlende Klientel. Debbie alias Rafael Sandoval ist eine der bekanntesten Transvestiten Guatemalas, war lange Zeit selber Sexarbeiter und genießt daher den größten persönlichen und fachlichen Respekt bei allen Zielgruppen von Rodalinda.
Hier sind wir bei den Männern, die Sex arbeiten. Die meisten haben ihre sexuelle Definition. Einige bezeichnen sich als hetero, andere als bi, andere als schwul. Aber alle haben Sex mit Männern. Die Jungen fangen mal mit 17 an und manchmal schon mit 14. Das Bewusstsein bezüglich HIV/AIDS ist ganz gut hier, weil viele Sexarbeiter hetero sind, Frauen und Kinder haben und sich deswegen schützen. Aber wir haben auch sehr viel getan.
Nicht viel anders sieht es bei den Sexarbeiterinnen aus. Hunderte von Frauen versuchen an einem guten Dutzend Orten in Guatemala-Stadt auf diese Weise zu überleben. Viele davon sind alleinerziehende Mütter. Reguläre Jobs sind eine Rarität in Guatemala, wo über 70% der Bevölkerung unter der Armutsgrenze leben. Um die Frauen kümmert sich bei Rodalinda vor allem Paula von der Frauenorganisation La Sala.
Wir versuchen, das Wissen der Frauen zu vertiefen und verteilen Kondome. Leider werden viele Drogen benutzt, vor allem Crack. Aber der Kenntnisstand der Frauen ist ganz gut durch unsere jahrelange Arbeit hier. Und inzwischen helfen und informieren sich die Frauen auch gegenseitig.
Das Problem, sagt Paula, seien aber nicht die Frauen, sondern deren Kunden, also die Männer.
Die meisten Männer benutzen kein Kondom, obwohl sie wissen, was das bedeutet. Kirche und Staat propagieren Treue und Enthaltsamkeit und du siehst ja, dass das nicht klappt. Der Staat delegiert das Thema an die Kirche für moralische Fragen und an Projekte wie uns für Prävention. Wir müssten unsere Anstrengungen auf die ganze Gesellschaft ausdehnen. Aber unter einer machistischen Erziehung ist es schwierig, den Männern das Kondom nahezulegen. In der Schule gibt es zwar Sexualaufklärung, aber nur unter dem Credo der Morallehre. Die Geberorganisationen limitieren uns ebenfalls auf die traditionellen Risikogruppen und es werden auch keine weiterreichenden Studien bezahlt.
Eine Studie zur Sexualität der Guatemalteken, die 2005 von der renommierten Tageszeitung Prensa Libre in Auftrag gegeben wurde, förderte für moderne Europäer erstaunliche Ergebnisse zutage. Über 70% aller Frauen gaben an, in ihrem Leben nur einen einzigen Sexualpartner gehabt zu haben, ihren Freund und späteren Ehemann. 2 von 3 Männern hingegen hatten im Schnitt mit einem Dutzend verschiedenen Partnern Geschlechtsverkehr. Das Gefährliche aber ist, so die Umfrage, dass unabhängig vom Geschlecht 3 von 4 Guatemalteken den Gebrauch von Kondomen ablehnen. In den letzten 10 Jahren hat sich in Lateinamerika Besorgniserregendes vollzogen. Das Virus hat längst die klassischen Risikogruppen verlassen. Immer mehr Frauen infizieren sich mit HIV, die meisten davon Hausfrauen. Inzwischen kommt auf 2 neu infizierte Männer mindestens eine Frau. Das gilt für ganz Lateinamerika. Zu Besuch bei Berta Tschete, der Vorsitzenden der Selbsthilfeorganisation Gente Positiva für HIV-positive Menschen. Tschete ist eine fröhliche, selbstbewusste Frau. Eine Demonstration an all diejenigen, die das Thema AIDS als Strafe für angeblich verwerfliche Lebensweisen wegdrücken wollen. Gente Positiva hat ihren Sitz in einem dieser alten kolonialen Häuser im Zentrum. Der geräumige Innenhof dient als Empfang und Wartesaal. Von diesem ab gehen die Büros, die Seminarräume und ein kleines Behandlungszimmer, auch Berta Tschetes Büro.
Bei mir wurde AIDS diagnostiziert, nicht nur HIV. Ich war am Ende einer 4-jährigen Beziehung. Ich hatte nie sexuelle Risikokontakte, habe aber dann erfahren, dass mein Mann drogensüchtig ist. Als ich dann gesundheitliche Probleme hatte, hat mein Arzt mir einen HIV-Test empfohlen. Ich war oft erkältet und konnte mir das nicht erklären.
Der Test war positiv und für Berta Tschete brach eine Welt zusammen. AIDS oder SIDA, wie die Krankheit im Spanischen heißt, das ist auch für Berta Tschete aus eigener Erfahrung weit mehr als nur ein medizinisches Problem. Es gehe auch nicht nur um Sexualmoral. Für sie ist die fast ungehinderte Ausbreitung der Epidemie ein Symptom für alte gesellschaftliche Missstände.
Wenn es um Huren und Schwule geht, dann geht es nie darum, dass es die Männer sind, die fremdgehen. Wir Frauen werden dann angeklagt, schlecht zu sein, keine Moral zu haben. Dabei haben uns unsere eigenen Männer angesteckt. Wir Frauen hängen doch wirtschaftlich von unseren Männern ab. Sind die Männer, die entscheiden, wann, wie und wo man Sex macht. Die Frauen werden nicht gefragt. Sie werden aber öffentlich als die Schuldigen dargestellt. Wir sind aber keine Prostituierten. Die Leute wollen einfach nicht sehen, dass es um Frauen geht.
Me dijeron que tenía SIDA cuando fui a mi control de embarazo. ¿Cómo? Si yo nunca estuve con otro hombre.
Nach wie vor ist Guatemala extrem von Männern dominiert, sind selbstbewusste und erfolgreiche Frauen eine Randerscheinung. Und die lateinamerikanischen, machistisch und streng gläubig geprägten Gesellschaften verbeißen sich geradezu im Hass auf 3 Todsünden: Homosexualität, Prostitution und Schwangerschaftsabbrüche, auf andersartige Männer und schlechte Frauen. Doch das Idealbild von der reinen christlichen Familie, die vor AIDS sicher wäre, ist ein gefährlicher Irrglauben. Verschwiegen wird, dass gerade arme Familien höchst anfällig sind. Verschwiegen wird auch, dass sich gerade Mitglieder armer Familien zur Prostitution gezwungen sehen, um nicht zu verhungern. Der kolumbianische Soziologieprofessor Herman Munoz Sanchez.
Ich sehe einen starken Zusammenhang zwischen der Armut, der Marginalisierung und der Diskriminierung mit HIV/AIDS. Es gibt viele junge Männer, die sich in den Bordellen der Stadt prostituieren, um damit ihre Familien zu ernähren, die in sehr schutzlosen und armen Verhältnissen leben. Und hier gibt es eine Verbindung. Wenn ich etwas benötige, wenn ich Hunger habe, dann verkaufe ich meinen Körper. Das heißt nicht, dass ich nicht arbeiten will, sondern dass es keine Möglichkeiten gibt.
In fast jedem Land Lateinamerikas klafft die Schere zwischen Arm und Reich extrem weit auseinander. 7 von 10 Lateinamerikanern leben unterhalb der Armutsgrenze. Der dünnen Oberschicht aber geht es nach wie vor phänomenal gut. Private Wohnviertel, private Colleges, ein abgeschotteter, luxuriöser, westlicher Lebensstil. Unten fehlt es an allem. Und unten schlägt AIDS am brutalsten zu. Das Risiko, sich mit HIV zu infizieren und an AIDS zu sterben, steigt beträchtlich in den ärmsten Bevölkerungsschichten, unter Migranten, in der schwarzen Bevölkerung und zum Teil auch in indigenen Gemeinden. Das Heer von Straßenkindern ist ebenso betroffen wie Mitglieder von Jugendbanden. Eine Wahrheit, die viele Regierungen Lateinamerikas nach wie vor nur ungern akzeptieren. Ortswechsel, Fahrt nach Puerto Barrios, dem einzigen Karibikhafen Guatemalas. Puerto Barrios, das war einmal ein blühender Hafen, über den die Bananenexporte aus der gesamten Region in Richtung USA abgewickelt wurden. Doch seit die Konzerne Chiquita und Dole das Bananengeschäft mit Containerterminals automatisierten, ging es mit Puerto Barrios bergab. Was bleibt, ist eine überbevölkerte, verarmte Hafenstadt mit einer Menge Probleme. Puerto Barrios, eine Drehscheibe für den Drogenhandel zwischen Kolumbien und Nordamerika. Und unablässig treffen Migranten ein, die irgendwie versuchen, aus den armen Ländern Zentralamerikas in die USA zu gelangen. Und die Gegend um Puerto Barrios hat noch eine weitere Besonderheit. Die Bevölkerung ist überwiegend nicht mestizisch und auch nicht indigen geprägt, sondern schwarz. Wie ein Saum ziehen sich afrokaribische Dörfer an der Karibik- und Atlantikküste vom Süden Mexikos bis nach Brasilien. In Guatemala und Honduras heißen sie Garifunas. Und die Garifunas sind überproportional stark von AIDS betroffen. Alles Faktoren, die Puerto Barrios heute zu einer der von AIDS am schwersten getroffenen Städte in Zentralamerika machen.
Cuando nació usted?
El 3 de mayo.
¿De qué año?
Del 54.
No es alérgico a ningún medicamento, ¿no? Que usted sepa.
Hasta ahorita me salió aquí una cosa como...
Hier in Puerto Barrios treffen wir auf die Argentinierin Ariana Val und den Italiener Eugenio Calziati, die für die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen im städtischen Hospital eine Ambulanz für AIDS-Kranke betreuen.
Se dieron cuenta que la prevalencia era más alta aquí que en el resto del país.
Die Prävalenz in der Umgebung ist viel höher als im Rest des Landes. Hier ist der Hafen, hier sind viele Gastarbeiter und Migranten, hier gibt es viel Prostitution und dann die Garifuna-Bevölkerung. Die Garifunas schützen sich leider so gut wie nicht. Viele Jugendliche sind sehr promiskuitiv und der Gebrauch von Kondomen ist nicht in den Köpfen. Viele Experten befürchten daher, dass die Epidemie in den nächsten Jahren explodieren wird. Es ist daher wichtig anzufangen, bevor die Krankheit zu sehr überhand nimmt. Aber im staatlichen Gesundheitssystem fehlt es an der Sensibilisierung für HIV. Ärzte und Pflegekräfte verfügen über wenige praktische und theoretische Kenntnisse und leider trifft man auch oft auf eine Staatsbedienstetenmentalität.
Nicht immer ist diese Staatsbedienstetenmentalität den Beschäftigten allein zum Vorwurf zu machen. Das guatemaltekische Bildungs- und Gesundheitssystem ist chronisch unterfinanziert. Die Einrichtungen, die Arbeitsbedingungen sind schlecht, die Gehälter auch. Noch skandalöser ist jedoch das, was Eugenio Calziati zum Schluss des Besuches erwähnt.
Effektivamente in Guatemala me llamó mucho la atención de ver cuántas violaciones hay de mujeres, ¿verdad? Y niños, o sea.
In Guatemala ist es erschreckend, wie viele Frauen und Kinder missbraucht werden. Jeden Tag ist eine Minderjährige Opfer von sexuellem Missbrauch. Frauen werden vergewaltigt, wenn sie Wäsche im Fluss waschen oder auf dem Bus warten. Dazu kommen Sexualmorde. 36 Jahre Bürgerkrieg haben da einige Auswirkungen.
Die 36 Jahre Bürgerkrieg in Guatemala endeten vor 10 Jahren mit einem Friedensabkommen, in dem auch massive Investitionen in das Gesundheits- und Bildungssystem vorgesehen waren. Doch Guatemala investiert heute kaum mehr in diese Bereiche als vor 20 Jahren. Eine verpasste Chance, nicht nur wenn es um HIV-AIDS geht. Trotzdem, Ariana Wall ist optimistisch, dass Länder wie Guatemala das Problem AIDS in den Griff bekommen können.
Ich glaube, dass die Anstrengungen im Bereich Erziehung und Prävention Früchte tragen werden. Man kann die Epidemie bremsen, auch wenn die Zahlen zunächst noch alarmierend in die Höhe gehen werden.
AIDS ist in Lateinamerika längst nicht mehr nur ein Problem der Ballungsräume. Auch in den entlegensten Winkeln ist das Virus längst präsent, wie in den Dörfern und Weilern des guatemaltekischen Hochlandes, wo die indigene Bevölkerungsmehrheit zu Hause ist, die Nachfahren der Maya. Concepción ist ein kleines indigenes Dorf hoch über dem touristisch viel besuchten Atitlansee im Hochland Guatemalas. Hier oben hat das Spanische nur noch den Charakter einer Behörden- und Handelssprache. Frauen mit ihren typischen indigenen Trachten bestimmen das Bild, die Indigenersprache Cachiquel dominiert. Der Platz vor der weißgetünchten Kirche, der auch als Fußballfeld und Versammlungsort dient, ist an diesem Nachmittag voller Menschen. Von der Freitreppe des kolonialen katholischen Baues dringt das Lachen dutzender Kinder. Auf der rechten Seite des Platzes lehnen Jugendliche lässig am Dorfbrunnen und zur linken schauen die Alten skeptisch vom Rathaus hinüber. Heute sind Fremde in Concepción. Gerade haben die Clowns vom Proyecto Payaso ihre Show begonnen. Ein Einradfahrer mit roter Nase und Pumphosen manövriert über den Platz. Ein Mädchen mit feuerroten Haaren schneidet Grimassen und ein Dicker mit Glatze über grünem Haarkranz jongliert. Es wird getrommelt und getanzt. Doch das, was so fröhlich ausschaut, hat einen ernsten Hintergrund. Unsere Clowns unterhalten nicht nur, sie wollen aufklären. Über SIDA, wie AIDS im Spanischen genannt wird.
Lo que tienen en la mente es que a ellos no les va a atacar esa enfermedad.
Die Leute glauben hier, sie würde HIV nicht treffen. Das passiere nur in der Stadt. Vor allem die Religiösen glauben, Gott werde sie schon beschützen, wenn sie fremd ging. Über Sex aufzuklären, ist für die Eltern Sünde. Und selbst wenn sie vom Risiko wissen, warnen sie ihre Kinder nicht.
Que nuestros papás no quieren que nos hablen de sexualidad.
Maria, eine Quiché-Indígena aus der Umgebung, macht seit 2 Jahren bei den Clowns mit. Die indigener Gemeinden seien besonders anfällig, weiß Maria. Die Nachfahren der Maya leben heute in bitterer Armut. Der Analphabetismus liegt bei über 50% und gerade die Frauen sprechen oft nur sehr schlecht Spanisch. Bis heute sind die meisten Indigeners äußerst misstrauisch gegenüber allem, was von außen kommt. Dieses Misstrauen erfährt auch jede Präventionsarbeit in indigener Gemeinden.
Ich komme hier aus der Region, spreche also die Sprache. Und man muss die Sprache der jeweiligen Gemeinde beherrschen, um die Botschaft rüberzubringen.
So wird die Show immer in die jeweilige Indigenersprache übersetzt, die in einem Dorf gesprochen wird. Das schafft zum einen Vertrauen. Außerdem sagt Victor, Gründungsmitglied der Payasos, gäbe es ansonsten kaum eine Alternative, die Gemeinden über AIDS aufzuklären.
Es ist schwer, im Hochland über Sexualität zu reden. Als Clown ist es einfacher, dieses Tabu zu durchbrechen. Es gibt zwar Informationen zu AIDS, aber nur auf Spanisch. Wir haben aber 24 Sprachen in Guatemala. Man kann nicht einfach in ein Dorf einfallen, wenn man die Indigenasprache nicht spricht. Deswegen sind wir vielsprachig und multikulturell.
Ein Rendezvous, ein Flirt zwischen dem kleinen Clown mit den bunten Klamotten und dem Mädchen mit den feuerroten Haaren. Auf ins Hotel, mit Kondom vielleicht?
Nein, das macht ja gar keinen Spaß.
Nein, mir verbietet es die Religion.
So überträgt er sich. Der Virus lauert im Alltäglichen, das ist die Botschaft der Clowns. Ein Clown braucht eine Spritze, 2 sind verliebt, bald wird ein Baby geboren und während noch alle lachen, betritt eine große Gestalt mit grünem Gewand und riesigem roten Kopf den Platz vor der Kirche, gefolgt vom Tod. Über 250 Gemeinden haben die Clowns vom Proyecto Payaso allein in den letzten 2 Jahren besucht. Ein knochenharter Job. Inzwischen gibt es immerhin ein kleines Gehalt. Aber dieses kommt bezeichnenderweise nicht aus dem Staatshaushalt, sondern von westlichen Botschaften. Wieder das gleiche Bild. Der guatemaltekische Staat bleibt in Sachen Prävention weitgehend unsichtbar. Doch immerhin, das Projekt ist so erfolgreich, dass es zurzeit in den Andenraum und nach Nicaragua exportiert wird. Da die AIDS-Prävention in den meisten lateinamerikanischen Ländern unzureichend ist, steigt überall die Anzahl HIV-Infizierter und daher mit zeitlichem Abstand auch die Zahl derjenigen, bei denen AIDS ausbricht und die daher eine AIDS-Therapie benötigen. Die AIDS-Therapie ist heute in der Lage, das Virus über viele Jahre in Schach zu halten und im Falle von Neugeborenen die Mutter-Kind-Übertragung des Virus sogar zu unterdrücken. AIDS-Medikamente bedeuten also Leben, aber der Zugang zu diesen Medikamenten war und ist ein Kampf in Lateinamerika. Der AIDS-Aktivist Guillermo Murillo ist Vorsitzender der positiven Organisation Asovicida in Costa Ricas Hauptstadt San José. Seit Jahren kämpft Murillo in ganz Zentralamerika dafür, dass AIDS-Kranke einen kostenfreien Zugang für die kostspielige AIDS-Therapie bekommen. Murillo kennt die Probleme sehr genau. Er ist seit 15 Jahren selbst HIV-positiv.
Wir mussten 1997 erst vor den obersten Gerichtshof ziehen, um für alle HIV-positiven Menschen in Costa Rica den Anspruch auf Medikamente durchzusetzen. Auch danach gab es noch zähe Verhandlungen mit den staatlichen Stellen und den Pharmaunternehmen. Es ist eine traurige Tatsache, dass keine Regierung Lateinamerikas je freiwillig AIDS-Medikamente zur Verfügung gestellt hat.
Erst seit Ende der 90er Jahre haben AIDS-Patienten in Lateinamerika theoretisch einen Anspruch auf Therapie. Doch in der Praxis gibt es bis heute eine Fülle von Problemen und Hindernissen. Das größte Krankenhaus Guatemalas, das Hospital Roosevelt, liegt etwas außerhalb des Zentrums, direkt am Trébol, dem Kleeblatt, einem dieser chaotischen Verkehrsknotenpunkte der Stadt. Die Infektiologie des Roosevelt ist die wichtigste Adresse für AIDS-Patienten in Guatemala, zumindest für diejenigen, die sich keine private Klinik leisten können. Und das ist die übergroße Mehrheit. Ihr Leiter, Dr. Mejia, ein Mitfünfziger mit grauen Schläfen und großer Brille, ist hier eine Kapazität in Sachen AIDS. Sehr ernst sei die Situation von HIV-AIDS in Guatemala, kommt er schnell zum Punkt.
60 bis 70 Personen kommen pro Tag zu uns und wir diagnostieren 3 bis 4 neue Fälle pro Tag. Der Umgang mit neuen Krankheitsfällen ist in Guatemala insgesamt unzureichend. Es fehlt die Abstimmung, Organisation und vor allem an Ressourcen für die Betreuung. Wir suchen keine Patienten, wir sind voll ausgelastet mit den Patienten, die ihren Weg hierhin finden. Das heißt, die Patienten, die nicht zu uns finden, bleiben für uns unsichtbar.
Son sitios que si hubiese alguien que se preocupara del problema, haría evidente. Lo que pasa es que no está visible.
Nicht nur die Infektiologie, das gesamte Krankenhaus scheint aus allen Nähten zu platzen. Schon draußen vor dem Haupttor wartet eine Traube Menschen auf Einlass. 4 Ordner müssen die Menge zurückhalten. Viele Patienten schaffen aber erst gar nicht erst den Weg ins Krankenhaus. HIV wird immer noch bei den meisten Menschen erst im fortgeschrittenen Stadium AIDS festgestellt. Der limitierende Faktor ist vor allem in der extremen Armut zu suchen, in der Großteil der lateinamerikanischen Bevölkerung lebt. Cecilia Sansonetti von der Kinderorganisation Arco Iris veranschaulicht die Probleme bei der AIDS-Therapie am Beispiel von AIDS-kranken Kindern.
No puede ser. Ay, Patricia, tocar durito.
Es gibt Kinder, die müssen alle 2 Monate stationär behandelt werden. Sie können ausschließlich im Hospital von San José behandelt werden. Ihre Eltern müssen mit ihnen bis zu 8 Stunden anreisen. Sie bekommen zwar die Fahrtkosten erstattet, aber viele Mütter sind berufstätig und haben ja auch noch andere Kinder, um die sie sich kümmern müssen. Und eine Übernachtung in San José kostet eben Geld. Viele Eltern müssen dann hier kleine Mahlzeiten wie Empanadas zubereiten und verkaufen, um überhaupt über die Runden zu kommen, während ihr Kind im Krankenhaus ist.
So ist es zumeist die soziale Situation, die einer wirksamen AIDS-Therapie im Wege steht. Diagnosen erfolgen viel zu spät, weil sich Patienten keinen Arztbesuch leisten können. Therapien werden unterbrochen oder abgebrochen, zum Beispiel weil das Geld für Reisen in die Hauptstadtkrankenhäuser fehlt. Wenn schon Reise- und Übernachtungskosten von wenigen Dollar ein kaum zu überwindendes Therapiehindernis darstellen, lässt sich erahnen, wie sehr die armen Länder der Welt, auch Lateinamerikas, auf günstige Medikamente angewiesen sind. In Guatemala hat auf diesem Gebiet die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen viel geleistet. Durch den konsequenten Einsatz von Generika, also günstigen Nachahmerpräparaten, konnte sie die Therapiekosten auf rund 150 Dollar pro Patient und Jahr drücken. Verglichen mit den bis zu 10.000 Dollar, die bis vor kurzem noch für eine Therapie mit Originalpräparaten zu bezahlen waren, ein gewaltiger Fortschritt. Dr. Frank Dörner ist medizinischer Leiter des Medikamentenprogrammes von Ärzte ohne Grenzen in Guatemala.
Die Patienten, die zum Beispiel hier auf der nationalen Ebene durch das Versicherungssystem X betreut werden, erhalten nach unserem Dafürhalten schlechte medizinische Betreuung, falsche Therapien. Das Problem fängt in dem Moment an, wo halt zum einen das Gesundheitsministerium nur ein begrenztes Budget hat. Wir wissen, dass für dieses Jahr zum Beispiel nur 10 Millionen Quetzal vorgesehen sind, was 1 Million Euro entspricht. Und wenn man sich überlegt, dass ungefähr 80.000 Menschen HIV-infiziert hier sind, ist es vergleichsweise wenig Geld, was zur Verfügung steht. Darüber hinaus sollen natürlich auch noch präventiv Geschichten damit finanziert werden. Das zeigt einfach schon mal, dass vom politischen Standpunkt aus hier kein Wille herrscht, das wirklich irgendwie anzugehen, das Problem.
Der politische Wille fehlt in Zentralamerika auch noch an einer anderen Stelle. Gegen zum Teil erbitterten Widerstand von Gewerkschaften und Bauernverbänden haben die Regierungen Zentralamerikas ein Freihandelsabkommen mit den USA ausgehandelt, das ihren Exportsektoren freien Zugang zum größten Markt der Welt garantieren soll. Doch die USA forderten dafür einen Preis. Patentrechtsregelungen, die zum Teil weit über internationale Vereinbarungen wie das TRIPS-Abkommen der Welthandelsorganisation WTO hinausgehen. Für die AIDS-Therapie könnte das schwerwiegende Folgen haben. Eine wachsende Zahl an AIDS-Patienten in ärmeren Ländern wird in den kommenden Jahren neue Medikamente der zweiten Therapielinie benötigen, weil die ursprünglich verwendeten Präparate nicht mehr wirksam sind. Der AIDS-Aktivist Guillermo Murillo über die Folgen des zentralamerikanischen Freihandelsabkommens CAFTA.
CAFTA hat zwar für aktuelle Medikamente keine Auswirkungen, da Medikamente, die schon im Land sind, von CAFTA nicht betroffen sind, für zukünftige aber schon. Wenn ich mir AIDS anschaue, dann werden da eben jedes Jahr neue Medikamente benötigt. Diese Medikamente können dann sehr teuer werden und dann können wir keine neue Generika mehr einsetzen. Über 70% aller in Costa Rica verwendeten Medikamente sind Generika. Und daran sieht man, was an Kosten auf uns zukommt. Das wird die Bevölkerung hart treffen. Und deswegen bin ich absolut gegen diesen Vertrag.
Bis zum Jahre 2010 wird damit gerechnet, dass in Zentralamerika jeder 50. Mensch HIV-positiv ist. Damit wäre AIDS auch in Lateinamerika in der allgemeinen Bevölkerung angekommen. Und das könnte der Beginn einer explosionsartigen Ausbreitung sein. Noch wäre Zeit zu handeln. Erkennbar ist auf Seiten der Regierung wenig. Mit Verweis auf die Armut der Länder wird so viel wie möglich an internationale Geldgeber und private Organisationen abgeschoben. Doch deren Hilfe kann die Ausbreitung von AIDS allenfalls bremsen. Dass es selbst armen Ländern nicht unmöglich ist, die Epidemie einzudämmen, zeigen Beispiele wie Brasilien oder Kuba. Den Ländern Zentralamerikas jedoch, in denen die Schere zwischen Arm und Reich extrem auseinanderklafft, bleiben zunächst nur massive Anstrengungen in der Präventionsarbeit, um die sich anbahnende Katastrophe zu verhindern. Das ist am Ende der Mission von Ärzte ohne Grenzen in Guatemala die Erkenntnis von Dr. Frank Dörner.
Man findet ganz wenig Poster, die aufklärend sind. Man hört im Radio kaum Spots über HIV und AIDS-Prävention. Man sieht im Fernsehen kaum aufklärerische Sendungen. Insofern ist das ein ganz, ganz großes Manko. Grundsätzlich ist dieses Tabu natürlich über Sex zu reden das Hauptproblem eigentlich bei der Präventionsarbeit. Da ganz klar ist, das, was uns schützt, ist zum einen das Wissen um das Risiko und das andere die Benutzung von Kondomen. Es ist völlig klar, es gibt überhaupt gar keinen Zweifel an dieser These, außer man gehört zur katholischen Kirche vielleicht.
Die Recherchen zum Thema AIDS wurden durch den Evangelischen Entwicklungsdienst ermöglicht. Die Produktion dieses Onda-Infos wurde von Invent unterstützt.